Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 20 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Das Glaukom ist eine sehr verbreitete Augenkrankheit. Kann man selbst das Risiko senken, an einem Glaukom zu erkranken? Anders gesagt, sind es die Gene? Oder habe ich Einfluss, kann ich Einfluss nehmen auf das, was mit meinen Augen passiert? Diese Fragen klären wir in der heutigen Episode, immerhin der 20. zusammen mit Professor Dr. Alexander Schuster aus Mainz. Hallo nach Rheinland-Pfalz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Verbindung steht schon mal, das ist nicht schlecht. Dann folgt gleich mal der schnelle Verbindungstest nach NRW. Zu meinem Mitstreiter Emanuel Stadler aus der Fokusgruppe Sehen im Alter. Hallo Emanuel, bist du wieder
Hallo
gut aus Berlin
zusammen.
zurückgekehrt?
Ja, alles bestens und ja, fröhliche Grüße aus dem Rheinland.
Okay.
Als
Achtung,
geborener
jetzt.
Bayer sage ich das.
Achtung, jetzt kommt gleich ein Cliffhanger. Warum Emanuel in Berlin war, klären wir in der Hausmeisterei gegen Ende der Sendung, unmittelbar vor dem Geräuschrätsel. Und der Ihnen diesen Spannungsbogen hier heute zumutet, ist Thomas Görke aus Berlin. Doch nun zurück zu unserem Gast. Professor Dr. Alexander Schuster arbeitet als Leiter des Zentrums für ophthalmologische Epidemiologie und Versorgungsforschung an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Zuvor hatte er dort die erste Stiftungsprofessur für augenkundliche Versorgungsforschung inne. Seine Forschungstätigkeit hat ihn bis nach San Diego gebracht, an das Shaley Eye Center. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja.
So, und nun können Sie, Herr Professor Schuster, das, was ich erzählt habe, klarstellen, berichtigen, präzisieren und damit unseren Hörerinnen und Hörern das über sich erzählen, was Sie für wichtig halten. Dazu dient unsere Fahrstuhlvorstellung. Ihre 90 Sekunden beginnen jetzt.
Vielen Dank. Ja, ich habe im Jahr 2017 hier in Mainz die Stiftungsprofessur für augenheilkundliche Versorgungsforschung erhalten und beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung mit dem Auftreten und dem Vorliegen von Augenerkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung, wie diese erkannt werden, was Risikofaktoren für das Auftreten sind und auch wie diese versorgt werden und wo möglicherweise die Versorgung sehr gut ist, aber auch wo Versorgungslücken bestehen könnten. Parallel dazu bin ich in der Klinik im Bereich des Glaukoms tätig und hier sowohl im konservativen als auch in der operativen Versorgung und kümmere mich etwa 3 Tage die Woche um Patienten mit diesen Erkrankungen. Bevor ich hier nach Mainz kam, hatte ich in Heidelberg und in Mannheim Medizin und Medizinphysik studiert und hatte hier die Gelegenheit, die Forschung eben weiter zu vertiefen.
Jetzt können wir ja noch verraten, dass wir das Aufzeichnung dieses Podcasts ein bisschen verschieben mussten, weil sie eine wichtige Operation hatten. Ich hoffe, alles ist gut geklappt, hat alles gut geklappt und dem Patienten geht es gut.
Ja, dem geht's gut, alles gut.
Toll. Den thematischen Einstieg in der jeweiligen Folge starten wir traditionsgemäß über so eine Frage, die wir die Standardfrage nennen. Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit und mit unserem Thema Sehen im Alter besonders beschäftigt?
Als Beispiel ist zu nennen, dass ich beispielsweise heute einen Patienten behandelt habe, der ein Glaukom hat, der mit einer Operation behandelt wurde und der dann aber von sich aus fragt, ja, wie kann er seinen Alltag noch weiter gestalten, dass das Glaukom möglichst jenseits des Augendrucks nur langsam idealerweise gar nicht voranschreitet. Und das passt sehr gut zu dem heutigen Thema, dass man eben schaut, welche Bereiche unterstützend wirken können, dass das Glaukom und der grüne Star gar nicht erst auftritt und auch bei der Behandlung noch hilfreich sind, jenseits von dem, was wir klassischerweise mit Augentropfen oder mit anderer Medizin oder im Extremfall auch mit einer Operation dem Patienten an Guten tun können.
Okay, Vielen Dank. Im Weiteren werden wir jetzt über Glaukom und Bewegung, Genuss und Risiko sprechen. Aber zuvor wird Emanuel mit Ihnen etwas Grundlegendes erörtern. Lieber Emanuel, magst du loslegen?
Ja, also im Grunde genommen komme ich zurück auf das, was Sie schon angedeutet haben. Und im Namen Ihres Zentrums schon enthalten ist, nämlich der epidemiologische Aspekt. Also da scheint es offenbar um die Verbreitung und die Ausbreitung von Krankheiten zu gehen. Und welche Stellgrößen das beeinflusst. Und auf der anderen Seite die Versorgungsforschung, wo ich mal vermute, es da um Zugänglichkeit und Effizienz zu Behandlung und Therapie geht. Könnten Sie kurz umreißen, mit welchen Forschungsschwerpunkten Sie sich da beschäftigen? Und dann im zweiten Teil würde ich gerne erfahren, wie Sie vor dem Hintergrund all dieser Forschung, die Sie schon bisher angestellt haben, die derzeitige Situation in der Rehabilitation und der Prävention von Menschen mit Augenerkrankungen, vor allen Dingen im höheren Alter, sehen.
Bezüglich der Forschung, die ich in Mainz betreibe, ist zum einen die Guten der Gesundheitsstudie zu nennen. Das ist eine große bevölkerungsbasierte Studie hier in Mainz, die initial im Alter von 35 bis 74 Jahren Personen aus der allgemeinen Bevölkerung eingeladen hat, daran teilzunehmen und dann standardisiert mittels einer augenheilkundlichen Untersuchung untersucht und das im Abstand von weiteren 5 Jahren seitdem durchführt, um herauszufinden, wer hat welche Erkrankung in welchem Alter und wer weiß von diesen Erkrankungen. Und so sieht man beispielsweise bei dem Glaukom, beim grünen Star, bei dem der Sehnerv, das Verbindungskabel vom Auge in Richtung Gehirn über die Zeit langsam leider abstirbt, dass etwa die Hälfte der Personen, die diese Erkrankung haben, von ihrer Erkrankung nichts wissen und dementsprechend auch nicht therapiert werden. Dann kann man fragen, ob das leider bei uns in der Gegend hier so ist oder überall. Und da haben wir mit Kollegen aus der Region von Regensburg kooperiert und dort finden sich ähnliche Zahlen. Und dann haben wir im Rahmen eines europäischen Konsortialforschungsprojektes das tatsächlich in ganz vielen Regionen in Europa angeschaut. Und es zeigt sich, dass wir tatsächlich in Deutschland eher im besseren Bereich sind und es in anderen Ländern leider der Anteil von derer, die tatsächlich eine diagnostizierte Glaukomerkrankung haben, noch niedriger ist. Das zeigt zum einen die Schwierigkeit auf, dass Personen, die eine, wie beim Glaukom, eine Erkrankung haben, die sich nicht direkt zeigt, sondern beim Glaukom merkt man ja erst, wenn das große, große Mehrteil der Nervenfasern abgestorben ist, beginnt es langsam Symptome zu machen und dann ist es leider irreversibel und nicht mehr zurückführbar. Und das ist die Schwierigkeit an der Erkrankung, weshalb eine Früherkennung so wichtig ist und weshalb empfohlen wird, dass ab 40 Patienten alle paar Jahre, in dem Fall, wenn es kein Risiko besteht, alle 5 Jahre zum Augenarzt gehen sollen, dass eben nach dieser Erkrankung geschaut wird, um sie möglichst frühzeitig zu entdecken, damit im hohen Alter eine Erblindung möglichst verhindert werden kann, weil das Glaukom über viele Jahre und Jahrzehnte langsam voranschreitet und dann im hohen Alter die Schwierigkeiten auftreten und eigentlich vorher in aller Regel relativ gut behandelbar sind. Bezüglich Rehabilitation würde ich sagen, wir stehen in Deutschland noch sehr am Anfang, weil wir noch keine systematische Rehabilitation für Sehschwierigkeiten haben. Wir haben Ansätze, wie man Personen, die sehr, sehr schlecht sehen, im Alltag helfen kann, aber sicherlich keine systematische Rehabilitation. Das ist was, was in den nächsten Jahren dringend notwendig ist, sowohl im ambulanten Bereich. Es gibt einen beginnenden stationären Rehabilitationsbereich. Aber im ambulanten Bereich ist es noch viel schwieriger und in aller Regel können ja Patienten, die Seheinschränkungen haben, eigentlich ambulant rehabilitiert werden, zumindest in einem gewissen Rahmen.
Ja, vielen Dank. Das heißt, auch gerade auf der Rehabilitationsseite würde ich dann sagen, hilf dir selbst, du hilf dir Gott. Und von daher wollen wir uns jetzt ums Glaukom kümmern und uns fragen, vor allen Dingen Sie fragen und hören, was wir als Patienten dafür tun können, dass es uns entweder gar nicht erwischt, oder wenn wir erkranken, relativ gesehen besser geht oder gut geht, als es sein könnte, wenn wir uns gar nicht drum kümmern. Thomas.
Okay, ich habe jetzt zugehört und ich habe verstanden, dass Glaukom bezieht sich auf den Sehnerv. Ich habe zweitens verstanden, dass es etwas ist, was man nicht sofort bemerkt. Hat man trotzdem eine Chance, selbst zu erkennen, dass man davon betroffen ist?
Leider nicht. Leider bemerkt man das selbst erst, wenn es tatsächlich ein sehr fortgeschrittenes Stadium ist. In einem Frühstadium ist es für den Patienten in aller Regel asymptomatisch. Das heißt, er bemerkt das nicht und nur eine spezifische Untersuchung auf den Sehnerv kann erkennen, ob dieser schon beginnend oder auch, sagen wir mal, im mittelgradigen Bereich geschädigt ist, um zu verhindern, dass diese Symptome und die Einschränkungen, die dann in aller Regel als erstes dazu führen, dass ein Patient nicht mehr Auto fahren darf, bevor er tatsächlich selbst diese starken Einschränkungen bemerkt und im Alltag das Lesen oder das Sehen irgendwann so weit eingeschränkt ist, dass das nicht mehr möglich ist. Die Risikofaktoren, die dahinter sind, welche Patienten besonders sagen wir mal, achtsam darauf sein sollten, das sind zum einen Personen, bei denen in der Familie schon ein Glaukom, ein grüner Star vorliegt, Personen, die eine starke Kurzsichtigkeit haben und eben Personen, die älter werden, bekommen es leider häufiger, weil es eine chronische neurodegenerative Erkrankung ist. Und der stärkste Risikofaktor aller ist ein erhöhter Augeninnendruck, der eben von innen den Sehnerv zusätzlich belastet und dazu die Nervenfasern, die in Richtung Gehirn gehen, deshalb eher absterben können. Wir haben letztlich mit Ausnahme des Augeninnendrucks keine Möglichkeit, das zu beeinflussen, denn unsere Genetik können wir nicht beeinflussen. Wir können da nur häufiger zum Arzt gehen, um es rechtzeitig zu erkennen. Die Kurzsichtigkeit können wir nicht beeinflussen. Das ist durch das Wachstum des Auges bedingt. Und das Alter auch schwierig, sodass immer die Frage ist, was gibt es für andere Möglichkeiten noch, um das Risiko möglichst gering zu halten? Und da zeigen Studien auf, dass zum Beispiel eine regelmäßige körperliche Aktivität hilfreich ist, also sich regelmäßig bewegen im Alltag, mit einem geringeren Risiko für den Glaukom assoziiert ist, letztlich auch, weil insgesamt weniger Sauerstoffradikale und andere schädliche Bodensubstanzen im Körper vorhanden sind. Umgekehrt, wenn man sehr, sehr intensives Training macht, also einmal die Woche Marathon läuft als Extremfall, dann ist das sicherlich zum Teil zumindest als schädlich auch zu bewerten, sodass man auch umgekehrt das nicht übertreiben darf, sondern es soll in einem gesunden Maß sein, um letztlich protektiv für neurodegenerative Erkrankungen wie das Glaukom wirksam zu sein.
Okay, jetzt würde ich nochmal, bevor wir nochmal genauer auf die einzelnen Aspekte eingehen, fragen wollen, wie viele Menschen in unserem Lande sind eigentlich vom Glaukom betroffen und wie viele Menschen sind nach Ihrer Einschätzung vom Glaukom bedroht? Sind es Hunderte, Tausende, Millionen?
Also in Deutschland betroffen vom Glaukom ist es etwa 1 Million. Wir wissen, dass die Prävalenz etwa zwischen 2 und 3% ist und über die Gesamtgesellschaft und die nimmt auf einem relativ niedrigen no Niveau auf bis zu 10% der 90-Jährigen zu. Und wenn man diese Daten eben extrapoliert, kommt man auf 1 Million Erkrankte und von denen weiß etwa die Hälfte derzeit, dass sie diese Erkrankung hat. Ein Teil davon wird es in einem späteren Stadium erfahren, weil insbesondere die jungen Patienten noch nichts wissen von ihrer Erkrankung, aber das sind auch die, die das höchste Risiko haben, später an der Erkrankung zu erblinden.
Welche konkreten Änderungen im Lebensstil dir jetzt helfen können, darum geht es im Folgenden. Den nächsten Aufschlag unserer Fragen übernimmt wieder Emanuel. Bitte schön.
Ja, so ein bisschen hatten Sie meinen ersten Punkt schon angesprochen, Stichwort Bewegung. Und gibt es denn bestimmte Sportarten, die Sie da empfehlen würden, oder gibt es da sogar Programme, nach denen man suchen kann, die in so einer Situation besonders günstig sind? Oder hilft das einfache Spaziergehen auch schon, und solange ich es nicht übertreibe, wie Sie eben auch schon mit dem Marathonlauf angedeutet haben. Wie sehen Sie das?
Also es gibt bisher keine spezifischen Programme dafür. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass eine, sagen wir mal, gewisse Ausdauerbetätigung hilfreich ist. Also Spazierengehen ist sicherlich eine gute Variante, auch vielleicht ein-, zweimal die Woche in leichtes Schwitzen zu geraten, entweder weil man joggen geht oder weil man eine andere Art von sportlicher Aktivität oder körperlicher Aktivität betreibt, ist hilfreich. Es wird diskutiert, ob vielleicht sowas wie Maximalkrafttraining weniger förderlich ist, weil dort sehr hohe Blutdruckspitzen kommen, die auch potenziell dann nach einem Abfall wieder schädlich sein können. Aber da gibt es keine wirklich guten Daten. Da wäre ich aber etwas zurückhaltend, das zu empfehlen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe vorhin, besteht der Haupteffekt physiologisch darin, dass insbesondere Abfallstoffe durch die sportliche Betätigung, durch die Anregung des Stoffwechsels dann leichter oder schneller herausgeschwemmt werden, oder habe ich das,
Genau,
liege ich da jetzt
ja.
ganz falsch?
Nee, genau, das
Ja,
entspricht dem.
ja, ja. Ja, kommen wir zu Genuss und Reue oder Genuss und Risiken. Ein Gläschen Ehren kann niemand verwehren oder ich rauche nur abends. Das sind ja häufig Sprüche, mit denen man natürlich sich auch rechtfertigt damit, dass man Risikodinge für sich akzeptiert. Wie sehen Sie das Thema Rauchen und Alkohol im Zusammenhang mit der Krankheit und vielleicht auch in der Balance natürlich mit den Aspekten, den weichen Faktoren, die damit verbunden sind, wo es natürlich auch soziale Beziehungen geht und Geselligkeit und Dinge, die dann durchaus positiv auch zu bewerten sind. Wie sehen Sie das?
Also zuerst vorwegzunehmen, es geht primär um den Zusammenhang mit dem Glaukom im Folgenden. Sicherlich ist, wenn man kardiovaskulär das betrachtet, anders zu sehen. So gibt es zumindest bisher wenige Studien, die aufzeigen, dass Rauchen für das Glaukom schädlich ist, um das vorwegzunehmen. Inwieweit natürlich ein sehr hoher Tabakkonsum schädlich sein könnte, ist in diesen Studien schlecht abbildbar, weil meistens das mittlere Rauchen betrachtet wird, sodass zumindest da man etwas beruhigt sein kann. Da gibt es wenig Anhalt bisher. Das sieht ja kardiovaskulär ganz anders aus. Bezüglich Alkohol sieht die Datenlage viel besser aus. Man weiß, dass Alkoholkonsum letztlich dazu führt, einen oxidativen Stress zu verursachen, der dann zu einer Nervenschädigung führen kann. Und das ist bekanntermaßen im Zusammenhang steht mit neurodegenerativen und kardiovaskulären Erkrankungen. Und da gab es von den Kollegen aus London vor 2 Jahren eine sehr schön große Arbeit, die das näher im Rahmen von einer bevölkerungsbasierten Studie mit über 100.000 Teilnehmern betrachtet hat. Und da sieht man einen ganz guten Zusammenhang sowohl mit dem Augeninnendruck, mit zunehmendem Alkoholkonsum, mit einer dünneren Netzhautdicke und einem erhöhten Glaukomrisiko. Und wo der Schwellenwert doch deutlich unter dem ist, von dem, was man so gängig annimmt. Und anhand von der Daten würde ein Schwellenwert von ca. 50 Gramm Alkohol pro Woche ableitbar sein, was etwa dem von 2,5 Gläser Wein entspricht. Und darunter gab es keinen Zusammenhang, sodass man daraus schlussfolgern könnte, gegen ein geselliges Gläschen ab und an spricht nichts gegen regelmäßigen und vermehrten Alkoholkonsum. Es spricht sicherlich was, weil das eben das Risiko erhöht.
Ja, das erhöht das Risiko. Aber sicherlich gilt auch, dass ich mich dadurch, dass ich nicht rauche und nicht trinke, nicht gegebenenfalls vor einem Glaukom schützen kann, sondern es vielleicht hinauszögern
Richtig. Und
oder
man sieht in den Daten vor allem, dass die sowieso schon ein genetisch erhöhtes Risiko haben, dann dieses Risiko zusätzlich noch durch den schädlichen Konsum verstärken. Und die Genetik können wir leider schlecht austricksen, sondern die bleibt bei uns und wir können nur entweder unterstützend wirken oder nicht unterstützend wirken. Und wenn ich diese Veranlagung leider habe, ein Glaukom zu entwickeln, kann ich es damit das Risiko minimieren, aber nicht komplett verhindern.
Dann noch zu einem Gesellschaftsgift, das im Zweifelsfall uns alle betrifft, den Kaffee. Wie ist das mit Koffein und dem Zusammenhang Glaukom? Weiß man da was?
Ja, man weiß da, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt wenn man mit dem Koffeinkonsum und einem reduzierten Augeninnendruck. Mit dem Glaukom an sich ist es schwieriger, wenn man auch hier wieder nach der Genetik schaut, dann sieht man, dass diejenigen, die ein hohes genetisches Risiko haben, ein Glaukom zu entwickeln, bei denen ist ein hoher Koffeinkonsum schädlich. Bei allen anderen gibt es dort wenig Zusammenhang, sodass man da schlussfolgern könnte, dass weil man eben selbst sein genetisches Risiko nicht kennt, außer man weiß, es gibt ein Glaukom in der Familie, dann hat man definitiv ein erhöhtes genetisches Risiko. Dass man sagen kann, gegen 2, 3 Tassen Kaffee am Tag spricht sicherlich nichts. Bei 5 sollte man mal mit sich überlegen, ob das wirklich notwendig ist.
Ja. Also zusammenfassend könnte man sagen, also man sollte wirklich bei den Vorfahren gucken und vor allen Dingen dann, wenn die Krankheit schon mal aufgetreten ist, ganz besonders vorsichtig sein. Ja, genau. Gut, vielen Dank. Weiter mit Thomas, ja?
Ja, ich bin Teetrinker. Wie steht's denn mit den Teetrinken? Gibt es für Teetrinker das gleiche Risiko wie für Kaffeetrinker? Also ist Koffein, Tein, ist das dasselbe in der Wirkung?
Das ist eine super spannende Frage. Es hat tatsächlich diese Arbeit aus London auch versucht, auseinander zu trennen und haben tatsächlich den Effekt nur für Koffein gefunden und nicht für Tein. Wahrscheinlich, weil die Wirkstoffspitzen bei Tein einfach langsamer sind als bei Koffein und damit der Organismus besser gegensteuern kann. Das ist zumindest die Hypothese, die dahinter steht. So, ich sagen würde, gegen regelmäßig ein Tee trinken spricht nichts. Umgekehrt, man trinkt ja meistens auch nicht so viel Tee in den größeren Dosen, wie man beispielsweise Koffein mit Kaffee zu sich nimmt. Das ist zumindest meine Erfahrung, sondern nimmt das eher genüsslicher zu sich.
Ich bin ein großer Teetrinker. Ich trinke wegen meiner 1,5 Liter pro Tag. Okay, Salz ist ja häufig so ein Thema für Bluthochdruck. Gilt es auch für Augeninnendruck? Und wenn ja, gibt es da eine Empfehlung, Tagesmenge oder gibt es da eine Empfehlung, iss bitte salzfrei oder?
Ja, das ist super spannend, weil wir da 2 verschiedene Sachen unterscheiden müssen. Wir haben zum einen die Patienten, die ein Normaldruckglaukom haben und bei denen wir versuchen, beispielsweise mittels vermehrter salzhaltiger Kost den Blutdruck, der nachts zum Teil sehr stark abfällt, ein bisschen anzuheben. Und bei den Patienten ist das sicherlich vernünftig, dass man auf eine ausreichende salzreiche Kost achtet, um dass der Blutdruck stabilisiert wird und möglichst nicht so stark abfällt. Wenn man jetzt umgekehrt auf Bevölkerungsebene schaut, haben wir weniger das Problem, dass in aller Regel der Blutdruck zu niedrig ist, sondern in aller Regel eher zu hoch ist und das zusätzlich durch Salzaufnahme beeinflusst wird. Und das macht das nicht nur mit dem Blutdruck, sondern auch mit dem Augeninnendruck. Und auch da sieht man, dass diejenigen, die insbesondere ein erhöhtes genetisches Risiko haben, am stärksten den Effekt haben, dass der Augeninnendruck steigt und auch, dass die Glaukomwahrscheinlichkeit im weiteren Verlauf von Glaukom zu entwickeln stark steigt. Da gibt es bisher keine, sagen wir mal, harten Cut-off-Werte, wobei wir insgesamt ja wissen, dass wir in Deutschland uns eher salzhaltiger ernähren, als wenn man zum Beispiel in die anderen nördlicheren europäischen Ländern schaut. Und es sicherlich dazu empfehlen sei, dass man eher nachsalzt, wenn man selber kocht und nicht zu viel vorgefertigte Nahrung zu sich nimmt, die häufig einen relativ hohen Salzgehalt aufweist.
Und hier noch so eine Volksweisheit. Möhren sind gut für die Augen. Inwieweit steckt darin ein wahrer Kern und welche Vitamine nützen tatsächlich der Augengesundheit und welche können helfen, das Risiko eines Glaukoms zu senken? Können Sie uns da was zu sagen?
Ja, die Weisheit kommt letztlich davon, dass in Möhren viel Vitamin A ist und man jetzt weniger vom Glaukom das Ganze entdeckt hat, sondern primär von Hornhauterkrankungen und dass diese, wenn man genügend Vitamin A zu sich nimmt, seltener auftreten und damit seltener zu einer Seheinschränkung führen. Für das Glaukom hat man jedoch in großen Studien auch herausgefunden, dass der Vitamin A-Spiegel beziehungsweise ein vermehrte Einnahme von Vitamin A protektiv ist, also gut für die Entstehung im, oder sagen wir mal, schützend für die Entstehung. Und Ähnliches hat es sich auch für Vitamin C gezeigt. Beides sind letztlich Antioxidantien, also Substanzen, die schädliche Botenstoffe auffangen und eliminieren können, sodass eben ein Schaden nicht auftritt. Beim Vitamin E, was ja lange Zeit also das Wundervitamin galt, findet sich kein Zusammenhang mit dem Glaukom. Und bei den B-Vitaminen gibt es bei B1 B2 und B3 Hinweise, dass auch diese nützlich sind fürs Glaukom. Bei den anderen B-Vitaminen zeigt sich eher kein Effekt, sodass man da schlussfolgern kann, Karotte essen ist sicherlich hilfreich, anderes Obst und Gemüse schadet auch nicht, insbesondere ja nicht nur für das Glaukom, sondern wir haben noch andere Augenerkrankungen wie die altersbedingte Makuladegeneration, wo klar gezeigt ist, dass die Einnahme von regelmäßigen ja, gesunden Essen und Gemüse sehr nützlich ist.
Ein alkoholfreies Weizen hat, glaube ich, Vitamin B, oder? Ich weiß nicht
Ja,
genau.
wenn ich mich recht erinnere.
Ja, okay. Gut, weil ich das ja gerne trinke. Wie steht es mit der Fertigpizza? Oder allgemeiner gefragt, wie wirken sich so hochverarbeitete Lebensmittel aus? Die sind ja ein bisschen in Verruf geraten. Können Sie dazu noch was sagen?
Der von Ihnen angeführte Verruf muss man leider unterstreichen. Daten zeigen, dass tatsächlich diese hochverarbeiteten Lebensmittel wie Fertigpizza oder auch Backwaren, wir nennen es süße Stückchen, oder auch Wurstwaren mit einem erhöhten Risiko einhergehenden Glaukom zu entwickeln, beziehungsweise eine neurodegenerative Erkrankung zu entwickeln im Laufe der Zeit, sodass empfohlen ist, doch eher sich im Rahmen einer Art mediterranen Ernährung zu ernähren, um das Risiko möglichst gering zu halten. Auch wenn es tatsächlich Daten dafür, dass eine mediterrane Kost im Vergleich zu einer typisch deutschen Hausmacherkost es nicht gibt als vergleichende Daten. Es gibt Daten aus Frankreich, die zeigen, dass eine mediterrane Ernährung hilfreich ist, um eine neuroprotektive Voraussetzung zu schaffen, dass eben ein Glaukom gar nicht erst schlechter wird oder auftritt. Daten von der Ernährung hier aus Deutschland gibt es dazu nicht, aber es gibt eben diese Daten aus den Vereinigten Staaten, die zeigen, dass hochverarbeitete Lebensmittel schädlich sind, sodass es sicherlich ähnlich auch übertragbar für unsere Ernährungsgewohnheiten ist, auf hochverarbeitete Lebensmittel nur in geringem Maße in der Ernährung zu setzen und sonst eben sich gesund im Rahmen der mediterranen Kost zu ernähren.
Okay, Emanuel, bindest du jetzt den Sack zu?
Ja, und bei mediterraner Kost bin ich immer dabei. Schon immer. ja, eine abschließende Frage noch. Wir haben jetzt viele einzelne Details gestreift. Haben Sie ein paar Tipps für Quellen und eine Website zum Beispiel oder so, wo zusammenfassend diese Dinge, die man als Glaukompatient selbst beeinflussen kann und steuern kann, irgendwie zusammengefasst sind und die wir dann in den Shownotes auch verlinken könnten.
Ja, es gibt zum einen vom DBSV eine Seite, wo die Häufigkeiten der Augenerkrankungen näher berichtet werden, wo wir im Rahmen einer gemeinsamen Kooperation das erstellt haben. Und es wird gerade von der Sektion Glaukom der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft eine Webseite ins Leben gerufen, die genau solche Ansätze, wie ein Patient im Alltag unterstützend wirken kann, aufgesetzt. Die gibt es noch nicht, die soll im Laufe des nächsten Jahres entstehen und sobald ich diese habe, würde ich Ihnen die mitteilen. Da werden gerade die verschiedenen Kollegen eingeladen, tatsächlich Berichte dazu zu schreiben. Und da muss ich Sie leider ein bisschen vertrösten noch.
Ja, da, also so viel Geduld werden wir aufbringen. Herr Professor, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses lebendige, frische Gespräch, aus dem wir, denke ich, sehr viel mitnehmen. Vor allen Dingen, dass man als Patient selbst eine ganze Menge tun kann, um sich die Krankheit zu erleichtern oder sie sogar zu verhindern. Ohne nun gleich an allen Fronten sich kasteien zu müssen. Sehr schön. Eine prima Perspektive. Ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir vielen Dank für Ihr Kommen. Und wir gehen jetzt gleich weiter zum Geräuschrätsel und der Hausmeisterei. Nach den vielen medizinischen und auch lebenspraktischen Informationen zur Prävention, die in der für mich und dich, Emanuel, positiven Nachricht endeten, dass die mediterrane Küche schon alleine eine präventive Wirkung hat,
Ja.
lösen wir jetzt mal unseren Spannungsbogen von vom Anfang der Episode auf. Emanuel ist, wie ich, Mitglied in der Fokusgruppe Sehen im Alter. Und diese Gruppe beschäftigt sich neben dem Podcasten vor allem mit der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe älterer sehbehinderter Menschen. Und genau aus diesem Grund war Emanuel in der letzten, vorletzten Woche im Bundestag und hat dort die Politiker im Rahmen eines parlamentarischen Abends getroffen. Er bringt uns, das heißt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch mich, weil ich war leider nicht dabei, jetzt auf den neuesten Stand. Und ich starte mal meine erste Frage, Emanuel. Was ist ein parlamentarischer Abend und was geschah genau an diesem 4. November 2025 in der parlamentarischen Gesellschaft gegenüber vom Reichstagsgebäude?
Hinten dran, ja, sozusagen im Reichstagsgebäude. Ja, was ist ein parlamentarischer Abend? Das ist, kann man nicht so ganz eindeutig definieren, aber man kann schildern, was seine Funktion ist, nämlich was dort schon ein bisschen drin steckt, ein informeller Abend, in dem Interessenvertreter, Stakeholder, würde man in der Wirtschaft heute sagen, also Leute, die zu einem bestimmten Thema was zu sagen haben oder bestimmte Interessen verfolgen, mit der Politik insbesondere, mitunter auch mit der Verwaltung ins Gespräch kommen wollen, um Parlamentarier für bestimmte Themen zu sensibilisieren, oder einfach Informationen weiterzugeben. Also man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen im ganz positiven Sinne im Vorfeld des Lobbyismus für bestimmte Interessen. Und in dem Fall ging es im Kern um die Prävention und Rehabilitation von Menschen, die Sehprobleme im Alter bekommen haben. Und initiiert wurde das Ganze von dem Leiter und den Leiterinnen der Fokusgruppe, also Markus und
Georg.
Georg, ja, und Beatrix Seliger, die dann auch formal die Einladende im Namen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes war. Wenn man das dann auch in der parlamentarischen Gesellschaft macht, also sozusagen dem Social Club der Parlamentarier, dann braucht man zumindest Patenschaft eines Bundestagsabgeordneten, der Mitglied in dieser parlamentarischen Gesellschaft ist, die im Reichspräsidentenpalais, dem ehemaligen, untergebracht ist, was eben ein sehr stilvoller Rahmen ist und in einem Gebäude eben direkt hinter dem Reichstagsgebäude liegt.
Wer
So,
kam denn
und
jetzt eigentlich?
genau, und das und der sozusagen der Pate war Tino Sorge, Bundestagsabgeordneter der CDU für Magdeburg und Umgebung und zurzeit parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium, dem wir dann eben auch zu verdanken hatten, dass wir da reinkamen. Aber nicht nur das, sondern eben auch hängt es damit zusammen, dass dann ent das Interesse groß genug ist, dass die eingeladenen Parlamentarier, also Sozialpolitiker der Parteien, dass Wissenschaftler sich als Experten zur Verfügung stellen und eben Verbandsvertreter kommen, in dem Fall nicht nur des BDRSV, wo natürlich der Vorsitzende Bethke da war, genauso wie dann auch der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, und Vertreter von der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenorganisation. Und als sozusagen illustre Highlight in dem Zusammenhang ist jemand eingeladen gewesen, der sich sehr vor allen Dingen um die Gesundheitsvorsorge im Hinblick auf ältere Menschen und die Inklusion stark gemacht hat, nämlich der Minister AD Franz Müntefering, der bei diesem Anlass dann auch in Anerkennung eben seiner Bemühungen für uns mit einer Ehrenmedaille geehrt wurde, die er eben auch dankend annahm. Also insofern, aber es ging nicht nur illustre zu und sondern es gab Impulsvorträge eben der Wissenschaftler, die zu bestimmten Aspekten, Prävention, Versorgung von Menschen mit Behinderung im Alter sozusagen Diskussionsstoff lieferten. Und insofern war das ein aus meiner Sicht sehr gelungener Abend. Was vielleicht in der Natur der Sache ist, man muss da immer mit den eigenen Erwartungen aufpassen. Ich bin immer so einer, der denkt, was machen wir denn jetzt so oder wo ist die jetzt die Lösung? Also, aber man war sich natürlich, nicht natürlich, man war sich sehr einig über die ganzen Probleme, die wir haben, die Defizite, die wir aufarbeiten müssen. Aber dadurch, dass wir natürlich im föderalistischen System leben und uns jetzt sozusagen in der Berliner Blase bewegten, war natürlich die Frage, wie ändern wir das, wo wir dann sehr schnell auf der Länder, um nicht zu sagen dann auch sogar der Kommunalebene sind, wurde es dann halt doch sehr allgemein. Ne? Aber das liegt in der Natur der Sache und war ja auch, sage ich mal, nicht erstes Ziel dieser Veranstaltung. Ziel dieser Veranstaltung letztlich war, die beteiligten Politiker zu sensibilisieren für dieses Thema, sie auch mit Fakten zu versorgen und Kommunikationskanäle, also schlicht Kontakte zu machen, um dann auch in der Zukunft Ansprechpartner zu haben, sowohl als auch, also wo die Politiker sich schlau machen können und umgekehrt, dass man eben auch Leute da aus diesem Bereich kennt, die man, wenn bestimmte Gesetzesvorhaben anliegen, dann eben auch ansprechen kann und auf die Art und Weise im eigenen Sinne beeinflussen kann vielleicht, ja.
Welche Inhalte, kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, wurden denn den Politikern da vorgetragen? Also einen hast du, glaube ich, gesagt, das war Prävention und
Ja,
Rehabilitation.
es war hauptsächlich Prävention und Rehabilitation. Aber es ist natürlich auch dann ein allgemeiner Rahmen, insbesondere von Franz Müntefering, nochmal geschlagen worden, der darauf hinwies, dieses Thema altersbedingter Bedürfnisse, kann man jetzt mal im weiteren Sinne sagen, ist so groß, dass er eben auch einen Appell an uns stellte, uns auch zusammenzuschließen, sozusagen mit den anderen, in Anführungsstrichen, ja, Einschränkungsbereichen im Alter, weil es eben so viele Menschen betreffen wird, auch in Zukunft, dass man das Ding groß denken muss und damit natürlich auch die politische Wirkung deutlich erhöhen könnte. Das war vor allen Dingen sein Platz. Ne? Aber es waren sich alle einig, dass wir also, dass es viele gute Dinge eigentlich auch durchaus gibt, dass sie aber eben, dass man sie erstens die Betroffenen sich sie selbst zusammensuchen müssen in unserem Land. Und auch erwartet wird, dass also die Leute sozusagen sich selbst drum kümmern, was natürlich für viele Menschen im Alter nur bedingt möglich ist oder nur unter großen Schwierigkeiten und besonders großen Aufwand bedeutet. Wir also wenig so konkrete einzelne Anlaufpunkte haben, die einem dann auch wirklich umfassend helfen und beraten, wenn zum Beispiel man mit so einer schockierenden Diagnose dann konfrontiert ist und auch erstmal ja gar nicht weiter weiß und so.
Ja, bei uns
Und
ist,
ja.
ich finde auch, dass es bei uns sehr häufig so ist, dass du als Patient oder als Betroffener sozusagen eine suchende Funktion hast und es ist keiner, der dich aufsucht. Keine aufsuchende Funktion. Na, sondern es gibt immer nur die Suchende, das heißt, du musst deine Fühler ausstrecken und machen und tun. Okay, nichtsdestotrotz, wie würdest du den Erfolg dieses Abends einschätzen?
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass auch aufgrund der regen Beteiligung und auch der vielen Nachfragen, auch seitens der auf der von der politischen Seite, das Interesse groß war und das war genau das, was wir erreichen wollten. Wir wollten Interesse wecken für diese Thematik und ich glaube, dass wir an der Front da wirklich ein Stück weitergekommen sind. Zumindest war das mein Eindruck und ja, ich glaube, nee,
Danke.
es war gelungen, ja.
Danke. Danke für die
Gerne.
spannende Berichterstattung und den Einblick in das politische Leben in der Bundeshauptstadt, was man ja im parlamentarischen Abend erlebt man ja nicht jeden Tag, bestimmt auch
Nee.
ganz besonders fand.
Ja, also
Okay.
vor allen Dingen in dieser prunkvollen Atmosphäre dieser parlamentarischen Gesellschaft. Und das ist ein unter Denkmalschutz stehendes Haus, das ehemalige Reichspräsidentenpalais, also riesenhohe Räume. Und also das ist schon sehr zivilisiert, würde ich sagen. Ja.
Okay, alles klar. Gut, nach der Bundespolitik folgt nun zum Schluss der Sendung noch die Auflösung des Geräuschrätsels der letzten Episode. Was Sie hörten, war ein veritabler Landregen in unserem begrünten Hinterhof. Und jetzt hören Sie das neue Geräusch. Ton ab, bitte. Auch wieder ein typisches Herbstgeräusch, haben Sie es erkannt? Und um sich einen Thermobecher zu sichern, den man in der kalten Jahreszeit sicher gut gebrauchen kann, schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse. Dann sind Sie bei der Verlosung mit dabei. podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. An diese Adresse können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenhinweise senden. Das Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts und natürlich über Sternebewertungen, am besten 5. Und bevor wir Sie in die nächsten 4 Wochen ohne unseren tollen Podcast entlassen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im Dezember wieder heißt, herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehenden Alter. Thank you.